Und damit darf ich euch ganz herzlich zur neuen Folge begrüßen. Ihr seht's am sehr polarisierend und triggernden Titel schon. Björn zwischen Gangfights, Waffen und Drogen, sein Urlaub in El Salvador. Ein kleiner Part noch am Anfang. Es ist natürlich eine Folge, in der wir ja sehr viel über Björns Urlaub erfahren, aber auch sehr viel politischen Background in El Salvador. Da sind auch Sachen dabei, die eventuell ja triggern können, die sehr hart sind, weil die Umstände dort einfach sehr hart sind. Deswegen, ja, wenn ihr damit Probleme haben solltet, die Folge nicht anhören und skippen. Es wird über Drogenhandel gehen, es wird über Gangfights gehen, es wird über Gewalt gesprochen, über Vergewaltigungen. Deswegen, ja, schwieriges Thema, aber es gehört dazu zum Urlaub und ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao. Hola Björn, ¿qué tal? Herzlich willkommen hier zurück auf deinem Podcast-Channel Freiheit Leben zu einer weiteren Folge. Wir haben uns so lange nicht gesehen, Björn. Ich freue mich, dass du jetzt einfach mal wieder da bist. Und ich starte direkt mit der ersten Frage. Ich übersetze mein Spanisch vom Anfang. Hallo, wie geht's dir?
Back in Germany, Flo. Ja, zurück in Deutschland jetzt nach langer Zeit. El Salvador, 3 Wochen. Jetzt habe ich es gleich mal verraten. Mir geht's Weltklasse. Ich bin sehr, sehr ausgeruht. Auf der anderen Seite sehr erlebnisreich war das Ganze. Ich bin gespannt. Ich habe so das ein oder andere mitgebracht zum Erzählen. Ich glaube, das wird auch der ein oder andere draußen richtig spannend finden. Und ja, wie geht's dir denn? Wie waren die 3 Wochen ohne hier dein Engerhausen und direkt vor der Tür 1000 Mal rumgebimmelt und ja.
Ich bin gespannt. Ich bin entspannt.
Ja, ein Flitzebogen.
Nein, gespannt. Also. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie kürzer angefühlt, als es im Endeffekt war. Mhm. Es war dann schon relativ schnelllebig alles. Und mir haben ehrlicherweise die Aufnahmen gefehlt. Das sage ich schon. Mir hat auch die Zeit mit ihm gefehlt. Aber ich freue mich jetzt, dass du da bist. Wir haben uns vor einer Woche schon gesehen, als du nach Hause gekommen bist, weil wir im Kino waren. Und du hast doch überhaupt nichts, also das, wirklich das Einzige, was ich gehört habe, war, dass das Essen dort günstig war und dass du mit deiner Freundin zusammen teilweise nur 25, 30 Euro für ein Essen gezahlt hast. Das weiß ich.
Das und ansonsten, das stimmt.
Ansonsten hast du mir gar nichts erzählt und ich bin jetzt halt einfach wirklich flitzebogenmäßig gespannt auf das, was du jetzt gleich berichten wirst.
Genau. Ja, es ist sehr spannend. Vielleicht bevor ich beginne mit dem Urlaub, wie bin ich reingestartet? Das hat deswegen eine Wichtigkeit, weil es auch mein Verhalten vielleicht in den ersten Wochen auch beeinflusst hat, weil ich ja schon auch so ein bisschen so eine deutsche Kartoffel auch bin, Flo. Ja. Und zwar meine Eltern sind, glaube ich, ja, sehr, sehr vielleicht auch ängstlich, vor allem auch mein Papa, was so das Ausland angeht und auch mit sämtlichen Vorurteilen belegt, würde ich jetzt behaupten. Und grundsätzlich, El Salvador, ihr seht es jetzt in der Caption, weiterhin die Gangs dort, also bedeutet das Gang-Thema, war ein großes, das kam auch im Vorfeld. Man darf sich ja, wenn du auf einen anderen Kontinent reist, in dem Fall in Mittelamerika, darfst du dich ja unterschiedlich auch versichern. Also ich sag mal jetzt bei ADAC, dann rufst du da an, dann erzählen, dann sagst du ihm, wo du hin willst. Und dann, wie, El Salvador? Das ist doch das gefährlichste Land der Welt mit der höchsten Mordrate. Nein, ist es nicht mehr. So nebenbei, da räumen wir jetzt mehr und mehr auf, auch mit diesen ganzen Klischees oder Vorurteilen, die man so im Deutschen, in Deutschland auch so bekommt. Und auch wenn man das Ganze googelt oder in ChatGPT eingibt, hey, an was muss man denken? Dann kommt dann auch, ja, auf gar keinen Fall irgendwo rumlaufen, Uber fahren und man solle bei Nacht schon drin sein und solche Sachen liest man da alles. Ja, die Kriminalität ist wieder deutlich besser geworden, aber so ganz vertrauen kannst du nicht so. Wenn du eben den deutschen Medien auch vertraust, wenn du so eben was so in Deutschland auch von den Sicherheitsbehörden empfohlen wird, das hörst du alles so. Und ich bin ehrlich, ich habe versucht, das irgendwie nicht an mir, an mich herantreten zu lassen und doch hat es irgendwo, ist es passiert. Und ich bin dann eben in dieses Land hinein dann geflogen, schon auch mit so dieser so ein bisschen ängstlichen Haltung, Grundsatzhaltung. Das heißt eben mit Bauchtasche und ich wusste, okay, auf gar keinen Fall irgendwas hinlegen und immer ganz eng am Mann haben. Und ja, erstmal zum Flug. Das ist, vielleicht deswegen haben wir auch keine Deutschen erlebt. Das war übrigens sehr, sehr schön, keine deutschen Menschen zu erleben, so hart es jetzt klingt, aber das ist einfach ein ganz anderer Vibe und wir Deutschen sind schon speziell manchmal, wenn ich so sagen darf. Deswegen, ich war eigentlich sehr, sehr glücklich und es gibt keinen Direktflug, Flo. Bedeutet, du hast die Option, du kannst über Toronto fliegen, du kannst über New York fliegen. New York ist aber ein Flughafenwechsel. Also bedeutet, du kommst dann hin, darfst dann erstmal da den Flughafen wechseln, was schon auch ein bisschen nervig ist. Und dann weiter. Du kannst, das haben wir jetzt im Nachgang rausbekommen, wohl auch von Madrid gibt es wohl einen Flug auch. Aber das hat mit den Zeiten alles nicht gepasst. Also für uns war dann eben die Auswahl dann auf Toronto. Und du fliegst dadurch dann, ich sag mal, mit allem, bis du dann endlich angekommen bist, bist du bei 26 Stunden. Und das ist natürlich schon intensiv. Also Toronto-Flug, glaube ich, waren 8 Stunden oder so oder 8,5. Das geht auch alles. Und dann darfst du halt weiter nach San Salvador, also die Hauptstadt von El Salvador. Und da kommen dann auch nochmal 5 Stunden drauf. Und naja, auf jeden Fall hingeflogen, hat auch alles gepasst. Ich habe auch die Tipps, die du mitgegeben hast aus deinem Mexiko-Urlaub. Das heißt, Handgepäck packen. Ich war vorbereitet, aber so richtig, Flo, falls dieser Koffer verloren geht, gelernt. In dem Podcast erfahren, habe ich gehört. Also hört euch die Folge nochmal über Mexiko an, was ihr so lernen könnt für eure größeren Reisen. Und auf jeden Fall war gepackt und dementsprechend vorbereitet. Wir haben beinahe den Flug dann verpasst nach San Salvador, weil wir, ja, irgendwie, wir, weiß ich auch nicht, wir waren da, glaube ich, in Kanada, eben in Toronto und haben gedacht, naja, wir haben ja ewig Zeit und haben dann so rumgeschaut und alter Schwede, Flo, was verkaufen die denn da? Was essen die denn bitte in Kanada? Was für Zeugs? Warum? Weißt du, was da drin war in diesen ganzen, in den ganzen Läden? Das war Zucker über Zucker, ja, okay, über Zucker. Das war Kuchen, du, das glaubst du gar nicht. Mit einer Zuckerglasur, um noch eine Zuckerglasur drauf zu tun, um dann irgendwelche Gummibärchen drauf zu tun. Alter Schwede, du hör mir auf. Und dann aber, was haben die denn für Snickers? Das ist, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind so richtige Oschi-Snickers. Das sind nicht die kleinen wie in Deutschland, sondern riesige.
Hast du ein Bild gemacht?
Ich habe ein Bild von diesem Kuchen gemacht. Der war in allen Farben, aber die Snickers habe ich dir nicht fotografiert. Aber Gott,
schade, aber der Kuchen kommt in die Story, bitte.
Ja, das ist kein schönes Bild, aber ich tue es trotzdem rein, weil ist echt hardcore. Aber vielleicht gibt es ja welche auch in Deutschland, die finden sowas richtig toll. Dann könnt ihr da gerne zu diesem Flughafen gehen und ganz groß shoppen. ja, auf jeden Fall. Wir haben uns dann so ein bisschen verloren in der ganzen Thematik. Und dann sind wir eben runter dann zum Gate gegangen und dann, jo, da sind wir, ist denn schon offen, kann man schon rein. Ja, ist last calling, also letzter Aufruf eben gewesen und dann sind wir hingegangen und dann eben in dieses Flugzeug hinein und ehrlich gesagt, Flo, es war ein Moment, der für mich auch, der war sehr neu, weil es waren, bis auf ein Pärchen aus den Niederlanden, waren keine Westeuropäer mehr dort. Bedeutet, es waren eben jetzt nur noch Menschen, die dann eben auch in Südamerika eben leben oder auch in Mittelamerika. Und du wurdest definitiv angeschaut. Also du bist halt durch die Reihen. Klar, wir waren natürlich die allerletzten auch noch, das kam jetzt hinzu. Aber wir hatten auch noch Platz ganz hinten, sind da durchgelaufen. Und du hast schon gemerkt, du sammelst mehr Blicke. Das ist jetzt nicht so gewohnt auch für sie. Und das war ein sehr spannender Moment für mich. Ich fand ihn im Nachgang auch irgendwie trotzdem schön. Und naja, auf jeden Fall dann angekommen, so in diesem Flughafen, ich mit der totalen Panik so gefühlt, die ganze Zeit umgeschaut, ob irgendwas ist, also naja, egal. Und dann haben wir ein Uber geschnappt und eben zur ersten Unterkunft. Wir waren bei mehreren Unterkünften, die erste Unterkunft richtig, richtig schön, also diese ganzen Klischees von, dass du da in irgendwelchen Hütten leben darfst. Das stimmt hinten und vorne nicht. Also das wäre eine Wohnung gewesen, Flo, die verkauft man auch in Deutschland für einen sehr, sehr hohen Preis. Grundsätzlich, wir haben deutlich günstiger, alles was das Wohnen eben da angeht, preislich gesehen. Es ist der US-Dollar, aber für uns trotzdem günstig, würde ich sagen. Und da haben wir dann die ersten Tage auch verbracht, waren dann sozusagen in der Hauptstadt, haben da auch eine Reiseführung gemacht, haben da jemand aus Kanada kennengelernt und auch aus Saudi-Arabien.
Das habe ich gesehen.
Ja, das war richtig cool und das kann ich jedem empfehlen. Also wenn ihr in eine fremde Stadt reinkommt, am besten bucht ihr euch so eine Stadtführung. Wir haben das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht im Ausland selber und das sind, weil du lernst erstmal welche kennen. und du erfährst eben so Local-Sachen und das ist so wertvoll und das läuft häufig eben wirklich auf, sagst du mir, Trinkgeld,
ja.
Ich denke noch ein bisschen Englisch im Kopf, es tut mir leid. Es war schlimm, weil ich habe ja gar kein Deutsch gesprochen, da spricht ja niemand Deutsch und Englisch auch so semi. Spanisch eher. Ne? Mhm. Und meine Freundin hat Spanisch gesprochen, ich spreche Hablas Inglés, also ich spreche, können Sie Englisch? Das war so das Einzige, was ich konnte. Dementsprechend, habe ich mich wenig unterhalten im Urlaub und wenn ich mich unterhalten konnte, dann habe ich gelabert wie ein Wasserfall.
Ja, okay. Ja, gut. Überkompensation.
Ja, genau. Und auf jeden Fall haben wir das gemacht und das war, also ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil du halt, du kannst alle Fragen stellen, du kriegst was gezeigt und lernst eben auch mehr. Und jetzt gehen wir vielleicht mal auch so das Thema erstmal, wie sich diese Stadt weiterentwickelt hat oder wie es überhaupt dazu kam, jetzt auch mit dem, was in den Medien kursiert hat, schlimmste Stadt der Welt. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Was weißt du aus El Salvador mit den Gangs? Weißt du da etwas oder wenig bisher?
Boah, super wenig. Ich weiß, dass allgemein Latein, Mittelamerika, darf man Lateinamerika noch sagen? Ich weiß es nicht. Dass es schon eine sehr gefährliche Region ist, ob der Drogen, die dort einfach sehr häufig hin und her geschoben werden. Ich weiß, dass auch die Warnung von Mexiko kam, ja. Als ich dorthin geflogen bin. Dementsprechend war so der erste Gedankengang, okay, kleineres Land, noch ein bisschen weiter unten, vielleicht nicht ganz kontrolliert. Ich habe ja schon, ich glaube auch das Erste, was ich gesagt habe zu dir, zu gemeint hast, du fliegst nach El Salvador, gesagt, ey, das ist schon ein gefährliches Land so. Mhm. Also ich habe das schon auch in meinen Vorurteilen leider so drin und also jetzt nicht mehr, aber ich hatte das schon in meinen Vorurteilen drin und war dann schon so, okay, da darfst du schon sehr viel mehr aufpassen als in Deutschland beispielsweise.
Genau, und El Salvador ist mittlerweile das sicherste Land in der westlichen Hemisphäre.
Was?
Ja, genau, weil, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem ganzen Thema Gangs, Kriminalität und die Geschichte dahinter. Also es hat grundsätzlich, Bukele heißt der Präsident, der hat, ich sag mal, das Ruder jetzt übernommen, ich glaube, ich weiß gar nicht, seit 4 Jahren oder so. Und wie kam es letztendlich, dass die Gangs diese enorme Gewalt in El Salvador eingenommen haben? Also wir hatten das Thema der Bürgerkriege groß, das war in Zeiten des Kalten Kriegs und da wurden sozusagen zwei Parteien eigentlich unterstützt oder zwei Ausrichtungen. Und wie es so schön ist, wenn so koloniale Strukturen irgendwo reingehen oder irgendjemand anders meint, ich darf jetzt Geld reintun und unterstützt Parteien, danach entsteht häufig Chaos. Und das ist auch hier entstanden, bedeutet, wir hatten auf der einen Seite die Russen, die sozusagen die eine Partei unterstützt haben und die Amerikaner, die andere Partei unterstützt haben. So, jetzt haben die russische Miliz hat letztendlich dann gewonnen und die amerikanischen, die sozusagen die unterstützt haben, sind natürlich jetzt wohin gegangen, nachdem sie verloren hatten? Nach Amerika. Top. Okay. So, in Amerika haben sie was kennengelernt? Die Gangs. Und haben gemerkt, boah, das ist ja was grundsätzlich Schönes, haben ihre eigene Gang auch dort gegründet und haben da dann so ein bisschen die Machenschaften begonnen. Um dann 2017, als Donald Trump an die Macht gekommen ist, weiterhin Straftaten zu tun. Und Donald Trump hat dann letztendlich gesagt, nein, das tut ihr nicht in Amerika. Und jeder El Salvadorian, der jetzt eine Straftat tut und verrichtet, Kriminalität in irgendeiner Form, also auch Diebstahl, was nicht unbedingt mit einer Gang zu tun hätte, wirst du zurück nach El Salvador gebracht. Gemacht, getan. Also sind die ganzen Gangmitglieder von Amerika jetzt wieder zurück nach El Salvador. Und was haben die dort gefunden? Ein Zustand, es gab grundsätzlich in El Salvador zwei größere politische Parteien, die aber irgendwie so 50-50 waren und immer so ausgependelt haben. Und ja, da haben sie richtig Gas gegeben. Bedeutet, es gab die 18s, also 18 und MS-13, also MS-13. Und das sind sozusagen die beiden bekanntesten Gangs dort in El Salvador gewesen. Und die haben dort einfach die Macht gehabt. Und die haben einmal komplett alles kontrolliert und wir haben eigentlich so immer wieder auch gefragt, das heißt eben bei dieser Stadtrundtour, bei irgendwelchen Uber-Fahrten immer wieder das platziert. Also wenn wir so gemerkt haben, wir haben Vertrauen zu der Person, haben wir dann einfach gefragt. Mhm. Und wir haben wirklich viel Informationen auch bekommen. Also es ist Stand jetzt und das ist sehr spannend, um dieses Ausmaß zu verstehen. 1,6% der Bevölkerung ist in El Salvador im Gefängnis. Mhm. Im Verhältnis. USA liegt bei 0,5. Deutschland liegt bei 0,14. Mhm. El Salvador hat auch nicht viele Einwohner. Ich habe, glaube ich, gestern Zahlen gehört von 6 Millionen. Das heißt, das ist halt einfach im Verhältnis sind das sehr, sehr viele Menschen, die dort im Gefängnis sind. Wen das interessiert, ihr könnt gerne auch mal das Gefängnis in El Salvador eingeben. Das ist wirklich knallhart, brutal. Wir haben einiges auch an Dokus geschaut oder eben auch angeschaut. Das ist so ein bisschen, muss man sich vorstellen, wie im Zoo. Du warst jetzt ja auch im Zoo. Das ist so ein bisschen wie das Gorilla-Gehege im Nürnberger Zoo. So, ich finde, das trifft es relativ gut, wo du 24 Stunden Licht bekommst und jeder sozusagen dich anschaut und die Gefängniswärter direkt vor dir sind und die da einfach reingefercht sind in so wie so Metallbetten, total überfüllt und bekommen keine Proteine sozusagen und es ist halt einfach absolute Wahnsinnsstrafe.
Wird da bei Übervölkerung ganz kurz, weil der Vergleich mit dem Nürnberger Zoo kam, wird da bei Übervölkerung auch einfach reingeschossen? Oder? Wird da reingeschossen? Also werden die dann...
Nee, wenn die sich nicht benehmen, dann wird natürlich geschossen.
Also weil jetzt wirklich straight geschossen?
Die haben scharfe Munition, ja. Aber die haben, du musst dir sozusagen vorstellen, dieses Gefängnis so aufgebaut, du hast sozusagen draußen, du hast mehrere Gefängniswärter, die schauen permanent in deine Zelle rein, kontrollieren, was du tust. Die haben draußen eben Knüppel, das heißt, wenn du rauskommst, wird geknüppelt, wenn du irgendwas machen solltest. Haben aber von oben direkt haben die Scharfschützen. Und die schießen, die sind die ganze Zeit bereit, wenn du irgendwas tust, als Gefängniswärter wird geschossen.
Das ist
und so wird das auch gesagt.
Okay,
und
das ist krass.
Ich weiß jetzt nicht, ob da was geschossen wurde, das habe ich jetzt nicht gesehen bisher, aber die Einrichtung ist so, dass da kommst du nicht ehrlich gesagt raus in meinen Augen, da bist du durch.
Oh,
und die haben die Menschenrechte ausgesetzt, um sozusagen die Gangs als Terrormiliz einzustufen und damit ganz andere Haftstrafen verhängen zu dürfen. Sonst sind es eben 60 Jahre maximal, die du im Gefängnis bleiben darfst. Mittlerweile haben die bis zu 1000 Jahre welche drin. Das heißt, ihr Ziel ist, die einzusperren und die kommen dann nicht mehr raus. Die werden dort in diesem Gefängnis sterben.
Geisteskrank.
Okay, die Menschenrechte sind übrigens weiterhin noch ausgesetzt.
In komplett El Salvador?
El Salvador sind die Menschenrechte ausgesetzt, ja.
Heilige.
Genau, also das ist auch das Spannende.
Das klingt erstmal schlecht.
Also ja, das ist auch das Spannende, was ich habe. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, ich weiß auch noch nicht, wie ich denke über das Ganze. Aber vielleicht vielleicht wirst du mich mehr verstehen, du auch da draußen, dass ich gar nicht so eine klare Meinung habe zu diesem Thema und gar nicht sagen kann, ob ich das jetzt gut oder super schlecht finde. Ich glaube, das ist sehr kontrovers. Grundsätzlich bin ich eher bei der Tendenz, finde ich gut. So. Aber,
lass
uns das ausführen.
Also erstmal meinen Gedankengang dazu, weil ich jetzt halt schon überrascht war, dass es die Menschenrechte in diesem Land nicht gibt oder sie nicht gelten.
Ja.
Erstmal der Gedanke, okay, wir sind es gewohnt in Deutschland, dass wir diese Menschenrechte haben. Ich bin es auch gewohnt, dass für diese Menschenrechte eingestanden wird und ich finde das auch gut, weil das einfach ein Zeichen von Fairness, von Gleichberechtigung und von einem gewissen System ist, Thema Wertschätzung und Wert eines Menschen. Der Punkt ist, es ist ja jetzt in dem Fall ist es ja gut, dass diese Menschenrechte ausgesetzt werden, weil du wahrscheinlich einen größeren Effekt auf die Gesellschaft hast, wenn du sie aussetzt, indem du die Kriminalität runterbekommst.
Mhm.
Es ist dann aber die Frage, kannst du es machen oder werden diese Menschenrechte oder sind die Menschenrechte dann schon so fest in dem Alltag in der Gesellschaft verankert, dass sie trotzdem beachtet werden, weil es zur Normalität wurde? Oder gibt es jetzt trotzdem, und das möchte ich nicht ausschließen, Nutznießer davon, Thema Kriminalität, Thema Machtmissbrauch etc. pp., weil es diese Menschenrechte gerade nicht gibt?
Lass uns diese Frage später aufgreifen,
alles
klar. Weil uns das auch beschäftigt hat.
Okay.
Und wir haben so dieses Thema der Gangs gehabt. So, jetzt haben wir so ein bisschen auch eben rumgefragt und gefragt, wie war denn überhaupt diese Zeit? So, um das so ein bisschen mal sich vorstellen zu können. Die Gangs hat sozusagen jeder kontrolliert bestimmte Territorien. Also die waren überall in El Salvador, es gab keine Ausnahme, überall waren Gangs. Grundsätzlich wurde uns gesagt, wo mehr Kirchen waren und so dörflich es wurde, umso brutaler war das und umso mehr hatten sie die Macht. Aber sie waren auch in der Hauptstadt, also sie haben eigentlich alles kontrolliert. Und du hast sozusagen, du musstest deinen ganzen Lebensablauf und Tagesablauf ausrichten auf die Gangs. Bedeutet, du wusstest ganz genau, wo du langlaufen darfst und wo du nicht langlaufen darfst. Weil, wenn du irgendwo anders langläufst, kann es sein, dass du stirbst. Das heißt, und das hat uns jeder berichtet, dass sie mit dieser Attitude reingegangen sind, dass es sein kann, dass heute ihr letzter Tag war. Das war normal. Das war einfach ganz normal für sie. Auch auf die Frage, wir haben mal einen Uber-Fahrer gefragt, hey, hast du welche in deinem Umkreis, die gestorben sind? Und der hat einfach, er hat so gelacht, hat gesagt, hey, ja, das ist normal. Meine ganzen Freunde sind umgelegt worden. Ich habe jetzt wieder, aber ich habe wieder neue Freunde. Was? Ja, genau. Und das ist einfach der Punkt, warum man später versteht, warum ich vielleicht so das ganze Thema auch irgendwo gut finde. Aber wir gehen mal weiter rein in das Thema Gangkriminalität.
Naja, ihr kennt das Ganze ja schon. Jetzt kommt die Werbung und ja. Oder Bella kommt. Also,
hallo. Lass mich mal gerade in meinem kreativen Moment sein, bitte.
Bist du in deinen 5 Minuten?
Ich bin absolut in meinen 5 Minuten.
Kannst du eine Werbeunterbrechung jetzt aufnehmen?
Das übergebe ich dir jetzt.
Okay, also, ihr merkt gerade schon, Bella hat unfassbar viel Energie, unfassbar viel Power und ein unfassbar warmes und großes Herz. Deswegen checkt gerne mal auf Instagram ab. Balance Body by Bella. Und dann vielen Dank, Bella, dass du da warst. Bella? Bella? Naja, einfach gegangen. Die 5 Minuten halt. Man kennt's. Gut, dann 1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Du durftest auch extrem aufpassen, was du trägst. Bedeutet, die haben bestimmte Marken und bestimmtes Schuhwerk, Mützen, Farben für sich hergenommen. Das heißt, keine Ahnung, die weißen Adidas-Sneakers, das gehört jetzt zur MS-13. Wenn du jetzt diese Schuhe getragen hast und du in ein Territorium von 18 gegangen bist, war für die klar, hey, du gehörst zu MS-13. Also wirst du abgeknallt. Die schießen nicht einfach ab.
Das ist geisteskrank.
Wenn du wiederum diese Schuhe trägst und in einem Territorium vom MS-13 bist.
Bist du sicher?
Aber nein, nein, nein.
Was?
Ganz im Gegenteil. Du bist aber kein Mitglied von MS-13. Warum trägst du das? Du wirst abgeknallt. Das gehört uns. Bei deinem Umkehrschluss, du konntest diese Klamotten nicht mehr tragen. Das sind Gangsachen. Und du musst selber herausfinden, über Gespräche und so weiter, dass diese Klamotten zu diesen Gangs gehören. Okay, noch weitergehend. Eigentlich jeden, den wir gefragt haben, wurde abgezogen. Bedeutet, man musste einen Großteil seines Gehalts abgeben an die Gangs. Und das hat jeden betroffen in diesem Land. Von Taxifahrer über irgendwelche Stände, in irgendwelchen politischen... Egal, du musstest Geld abgeben. Es ist total egal gewesen. Du hast Geld, Schutzgeld den Gangs gezahlt. Total egal. Und das war einfach üblich. Und die haben das eingetrieben. Wenn du nicht gezahlt hast, wirst du umgelegt. Punkt. Wir hatten dann auch so ein paar Situationen. Und wir waren dann mal zum späteren Zeitpunkt, wir haben unterschiedliche Ausflüge gemacht. Wir waren, wie gesagt, an unterschiedlichen Orten, auch in so Bergdörfern. Wir waren am Strand auch. Und wir haben immer mal wieder, wir haben halt Kontakte geknüpft. Und ein Taxifahrer oder ein Uberfahrer, der konnte extrem gut Englisch. Schöne Grüße, wenn du es hören solltest, weil er hat auch Deutsch angefangen zu lernen. Extrem gebildet. Und den haben wir sozusagen dann später, wir haben dann Nummern ausgetauscht. Wir schreiben übrigens immer noch mit ihm. Sehr cool. Und haben dann eben ausgetauscht und haben wie so eine Art Fahrten vereinbart zu unterschiedlichen Orten. Und unter anderem war eben auch mal mit den Bergdörfern. Und da war eine ganz skurrile Situation. Und zwar ist da wie so ein kleines Kind ist gesprintet und er ist so ganz leicht gezuckt. Und dann haben wir gefragt, hey, also wir haben halt mitbekommen, irgendwas war jetzt nicht richtig. Und dann haben wir gefragt, hey, was war los? Und dann hat er eben beschrieben, ja, er hat gezuckt, weil das so tief in ihm drin ist. Was ist so tief in dir drin? Naja, zu Zeiten der Gangs war es auch so, dass eine ganz große Gefahr ging nicht unbedingt nur von Erwachsenen aus, sondern vor allem auch von Kindern. Weil Kinder auch Mitglieder der Gangs waren und es war Brauch, um Mitglied bei einer Gang zu werden, jemanden umzulegen. Bedeutet, die Kinder, also wir reden hier von 10-Jährigen bis 14-Jährigen, das kann sein, dass die einfach in deinen Rücken gehen und dich erschießen. Auf der offenen Straße, um Gangmitglied zu werden. Und deswegen hieß es, wenn irgendjemand gesprintet ist, bedeutet das entweder... hat es bedeutet, dass dieses Kind oder das Gangmitglied verfolgt wurde von einem anderen Gangmitglied und gleich eine Schießerei ist. Das heißt Lebensgefahr. Und das ist übrigens auch der Grund gewesen, warum man nachts nicht rausgehen sollte. Nicht unbedingt, weil du abgezogen wirst, das vielleicht auch, aber vor allem, weil die Gangs halt da ihre Bandenkriege vor allem gemacht haben und es Schießgefahr war, auch mit der Polizei. Dass du in einen Schusshagel reingeraten bist und entweder von der Polizei getötet wirst oder halt von den Gangs. So, und das war der Zustand. Wir haben auch gefragt, war denn für Touristen eigentlich das Ganze gefährlich, auch in der Gangzeit dorthin zu gehen? Weil das natürlich in den deutschen Medien ganz groß geschrieben wurde, auf gar keinen Fall nicht tun. Sie wiederum haben gesagt, nein, es war nicht gefährlich für Touristen. Nur in der Nacht. In der Nacht nicht rausgehen, eben aber nicht, weil sie auf Touristen gegangen sind, sondern wegen diesen Schusshagel. Unterm halt Tag, wurde, es wurde nicht auf Touristen gegangen. Warum? Es wurde ein Journalist erschossen. Ich glaube, französische und spanische Staatsbürgerschaft. Daraufhin gab es Ermittlungen von der Nation in Spanien und Frankreich bewusst gezielt, um herausbekommen, wer das war und was da los ist. Und die sollten eingebuchtet werden, die dafür zuständig sind. Das ist auch passiert. Die Regierung hat dann Druck gemacht und hat auch funktioniert. So, was haben die Gangs daraus gelernt? Das lohnt sich überhaupt nicht, mit Touristen in irgendeine Form in Konflikt zu geraten. Ich töte lieber die Zivilbevölkerung, da interessiert sich niemand für und für Touristen interessiert sich jemand. Und El Salvador war übrigens auch, ist immer noch, ist wunderschön. Du hast da diese Surferstrände und auch Paul Walker war zu der Zeit, als er noch gelebt hat, ist er regelmäßig nach El Salvador eben gegangen und er hat eben da, war da surfen letztendlich.
Rest in Peace, Paul Walker.
Ja.
Wir haben so viele Menschen, die sterben. Wir hatten das letzte Mal Kobe Bryant. Ja. Jetzt haben wir Paul Walker.
Ja.
Legends.
Ja, genau. Und das war, wie gesagt, ist schon sehr spannend. Und diese Gangs letztendlich in der Vorgänger von Bukele, also von dem Präsidenten, hat sozusagen das Thema sie als Terrormiliz eben eingestuft. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt kannst du deutlich härter vorgehen. Und das ist auch spannend, weil du da auch ein paar Dokus hast, wo es darum geht, ja, das wird niemals funktionieren, dass du, wenn du hart gegen die Gangs vorgehst, die werden nur noch kranker. Naja. Bukele hat es dann noch zum Äußersten getrieben und hat letztendlich 4 Monate lang sind jeden Tag 5 Schulbusse vollgepackt mit Menschen, sind sozusagen in dieses Gefängnis mit Militär, sind reingefahren, vollgefüllt die Busse und ab direkt ins Gefängnis. Und da sind die jetzt. Warum hat das Ganze so gut funktioniert? Weil es Brauch war, Tattoos drauf zu tun. Das heißt, du siehst die überall mit den Tattoos, die haben richtig fett so ein 18 drauf oder eben dann MS-13 oder irgendeine 13 tätowiert. Und jeder, der ein Tattoo hat mit 18 oder 13, ist weggesperrt worden. Ausnahmslos. Und darüber können wir jetzt reden, ob das immer berechtigt ist oder nicht. Ich kann jedem jetzt empfehlen, der eine 13 oder 18 hat, nicht unbedingt nach El Salvador zu gehen, weil es könnte gefährlich sein oder im Vorfeld eben angeben, dass du nicht Gangmitglied bist. Aber die können dich halt theoretisch sofort Abflug. Da geht's weg. Führt mittlerweile dazu, dass eben dieser Großteil im Gefängnis ist. Es wird auch gemunkelt, ob es eben dann noch Gangs gibt. Aber die tun nichts, weil sie genau wissen, was auf sie zukommt. Weil diese Strafe ist so hart, dieses Gefängnis. Und Bukele ist auch spannend. Der hat bewusst auch YouTuber zum Beispiel ins Gefängnis reingenommen. Also du kannst sehr, sehr gute Dokus auch auf YouTube auch darüber schauen. Der Großteil ist auf Spanisch, kann ich sehr empfehlen, um das mal zu sehen auch. Wo im YouTuber reingelassen werden. Warum? Damit es als Abschreckung dient. Damit man eben sehen kann, hey, so läuft das ab. Und wenn du irgendetwas tust als Gangmitglied,
ja,
dann bist du da. Du bist da. Und du bist dein Leben weg. Da passiert nichts mehr mit dir. Und es wurde gesagt, dass sich einige wohl wahrscheinlich im Dschungel verstecken. Aber das weiß man natürlich jetzt nicht genau. Grundsätzlich noch zum Thema Gewaltausbrüche. Das hat unser Taxifahrer uns dann beschrieben, dass er letztendlich gesagt hat, wenn du angehalten wurdest und warum auch immer die jetzt beschlossen haben, dass sie dich umlegen, kannst du glücklich sein, wenn sie dir direkt einen Schuss in den Kopf gegeben haben. Mhm. Also wie? Und es kann dann sein, dass sie dich anhalten, sie haben dich hier gefoltert, das war ganz üblich, sie haben dich zerstückelt, die haben dann sag's mir, Glieder, also halt einzelne Stücke dann an deine Familie geschickt und ja, das war halt üblich.
Ich glaube, wir dürfen die Folge zensieren.
Wir dürfen jetzt ein bisschen zensieren, genau. Jetzt wird zensiert. Da habe ich noch eine nächste Zensier-Story.
Ja, mach.
Und zwar so ein Aufnahmeritual. Wir haben dann eben Dokus geschaut und haben dann gesehen, da wollte eine junge Frau, wollte Mitglied werden. Und ich weiß nicht, ob bei 13 oder 18. Auf jeden Fall war das Ritual bei denen wohl, du wirst dann 13 oder 18 Sekunden getreten und geschlagen. Und danach bist du sozusagen Mitglied. Dann hat der Taxifahrer zu uns, der hat einfach nur gelacht darüber und gesagt, hey, wer sagt das? Dann hatte die Glück. Normalerweise, was er gehört hat, ist, dass du dann von 18 oder 13 Männern vergewaltigt wirst. Und dann bist du Mitglied. So, und wenn wir das jetzt alles hören, kann ich ehrlich gesagt das auch diesen Prozess nachvollziehen. Und zwar sozusagen, es gab diese beiden Parteien dort, Die waren aber, da ging es auch in Richtung Korruption, die Gangs sind auch da reingegangen, das ging so langsam, dass die auch mehr politische Macht gewinnen. Und dann ist letztendlich Bukele gekommen und hat dann aufgeräumt, hat dann, ich sag mal, seine eigene Partei auch gegründet und ist dann über Social Media vor allem, der war sozusagen eigentlich, sie haben ihn als Vorgänger von Donald Trump bezeichnet, dass Donald Trump bei ihnen abgeschaut hat, wie das funktioniert, über Social Media, TikTok und so weiter anzukommen. Facebook ist da noch ein großes Ding. Und hat damit eben dann angefangen, gesagt, hey, es stoppt jetzt. Er steht dafür, dass keine Korruption mehr gibt und dass er sich um die Gangs kümmert. Und er hat letztendlich 90% jetzt der Stimmen bekommen. Bedeutet, er hat eigentlich die maximale Gewalt, wenn man so möchte.
Krass.
Und konnte deswegen auch so extrem vorgehen. Und das gibt jetzt eben dann für und wieder wiederum. Es gab grundsätzlich davor auch das Gesetz vor Bukele, dass du maximal 18 Monate, also drei Legislaturperioden an der Macht sein darfst. Dieses Gesetz gibt es jetzt nicht mehr, der ist da ausgeschaltet. Das heißt, du kannst für immer gewählt werden, wenn du das möchtest. Wir haben auch darüber gesprochen, ob sie das alles auch so unterstützen. Und sie haben alle gesagt, ja, sie haben alle Bukele auch gewählt, also durch die Bank weg. Und diese 90% sind sehr realistisch. Also es ist jetzt keine Fake-Wahl, sondern das ist sehr realistisch, haben alle jetzt beschrieben auch. Und was der Taxifahrer eben auch schon gesagt hat, dass das natürlich auch gefährlich sein kann. Also grundsätzlich bisher, er verwendet das Ganze wirklich für etwas Gutes. Es wird wirklich sehr, sehr viel auch gerade eben gebaut, auch neu gebaut. Vor allem über Social Media. Das heißt, wenn dir zum Beispiel deine Straße vor Ort nicht gefällt, dann filmst du das Ganze und sagst, hey, was ist das hier für ein Kack? Die Regierung macht nichts. Und wenn dieses Video dann viele Likes bekommt, dann kommt nächste Woche, kommt die Regierung und baut eine neue Straße.
Nein,
und das geht dann in ein, zwei Tagen. Das ist sofort. Und nicht wie in Deutschland hier 3-4 Jahre, in Nürnberg hier ein paar Baustellen. Ja, das ist Bürokratie ohne Ende. Nix, da wird halt ganz schnell gebaut. So kann man jetzt wieder finden, wie man möchte. Ist aber Fakt und passiert gerade eben. Und ist eben, wie gesagt, ist eine andere Ausrichtung. Und wir haben, es ist super spannend auch. Und wir haben ihn dann auch gefragt, naja, wie ist denn eigentlich, wenn man der Regierung nicht so positiv gesonnen ist? Und er hat letztendlich gesagt, ja, man kann Kritik an der Regierung auch äußern, man sollte aber dann keinen Dreck anstecken haben. Bedeutet, wenn du irgendeine kriminelle Vergangenheit hast oder wie auch immer, dann wirst du weggesperrt. Da musst du aufpassen. Wenn du nichts hast, kannst du es kritisieren auch offen. Das ist kein Problem. Okay, und das ist eben, ich sag mal, ich gehe mit gemischten Gefühlen raus. Das heißt, wenn jemand das hört und sagt, boah, will ich unbedingt hin, dann kann ich es eher jetzt empfehlen. Ich weiß nicht, wie es in 5 Jahren aussieht, weil wir schon auch aus der Geschichte wissen, die meisten Diktatoren haben, im Gegenteil zu den Medien, die es berichten, haben sehr positiv begonnen und dann eben sehr negativ leider zugelegt. Und das kann natürlich da auch passieren, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber bisher sieht es alles gut aus. Du hast halt, und das war so, um wieder auf mich zurückzukommen, ich bin dann erstmal da gewesen, dann waren wir frühstücken und dann war ein Einkaufszentrum 4 Minuten entfernt. Und ich wusste jetzt ja diese Background-Story auch. Dann hat eben meine Freundin auch gesagt, dass, da können wir doch mal eben hier in den Supermarkt reinlaufen. Und dann hatte ich ja diesen deutschen Gedanken, hey, überall mit einem Uber hinfahren.
Was?
Überall.
Das ist dein deutscher Gedanke.
Das war mein deutscher Gedanke. Wir fahren überall mit dem Uber. Wir laufen nicht.
4 Minuten.
Da wird das nicht gelaufen. Und dann 1 Minute Uber. So. Die Verkäuferin hat natürlich gesagt, hey, natürlich könnt ihr da locker hinlaufen. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, komm Björn. Glaubenssätze, du erzählst im Podcast die ganze Zeit darüber. Jetzt tu er mal. Okay, dann sind wir da hingelaufen. Und dann kam so eine Bushaltestelle. Und keine Glasbushaltestelle, sondern halt so ein bisschen, konntest du nicht durchsehen.
Mhm.
Und dann laufen wir so. Und dann direkt dahinter kommt so eine, ich habe noch nicht so eine große Pumpgun gesehen, bin ich ehrlich, kommt so ganz langsam so nach vorne. So, du siehst so diesen Beginn dieser Waffe und es wird immer größer und größer. Und dann stand halt so ein Mann, so wie du jetzt aussiehst, einfach in Zivil mit so einer fetten, fetten Pumpgun vor dir. Lach dich an und mir ist alles hochgekommen mit dem Moment. Also es war Adrenalin pur und ich dachte, scheiße, das war's jetzt. Ja, Ende vom Lied. Das hat auch nichts mit Gangs zu tun, sondern es gibt halt Zivilpolizisten, die eben hier Pumpguns und Maschinenpistolen tragen, auch Militär. Und das ist normal. Und natürlich gibt es auch Polizisten dort ganz normal angezogen. Es gibt auch Militär. Und das ist dann im Laufe der Zeit gekommen. Also wir waren auch mal in einem Strand drin und im Meer. Und dann war halt dahinter, ist dann halt das Militär gekommen. Da stehen die halt mit den MP5s, stehen die halt da und haben Fotos, glaube ich, gemacht. Das ist halt normal. Also du wirst überall Polizei finden, du wirst überall eben auch Maschinengewehre finden, du wirst Pumpguns finden und daran gewöhnst du dich auch. Das bist du halt in Deutschland nicht gewöhnt. Aber dort ist es halt auch üblich und die machen auch nichts. Also sind auch sehr, sehr nett.
Wie hat denn der Polizist drauf reagiert, als du so hattest? Der hat es dir safe angesehen?
Ich weiß es nicht. Der hat es bestimmt angeschaut und der hat dann nur so Olla gesagt und ich war ja durch mit meinem Leben. Aber naja, hat alles. Die sind auch super freundlich. Also wenn du einfach zwei Sätze Spanisch oder ein Wort Spanisch sagst, dann lieben die dich. Und die lieben dich auch vor allem, wenn du sagst, du bist aus Alemannia. Das ist das größte Ding für die. Also es ist fast besser als Kanada und USA. Da ist auch so, da werden auch so Bohrmaschinen verkauft, so Made in Alemannia. Das ist so ein richtiges Ding. Okay. Ich weiß nicht, in welchen Ländern noch Made in Germany noch gut ist.
Mexiko.
In Mexiko, aber naja, das hat ein bisschen hier in Europa einen Ruf verloren, Made in Germany. Aber da ist es noch ein Ding. Und deswegen Alemannia ist das größte Ding. Plus, was ich auch gehört habe, das war auch sehr spannend, das kommt aus den kolonialen Strukturen her, dass es sozusagen für die etwas sehr Positives und Besonderes ist und auch so etwas, mit dem du angeben kannst, wenn du mit einem weißen Menschen befreundet bist. Ja, fand ich auch sehr hart, ehrlich gesagt. Aber ja, ist auch Teil und ja, gehört auch mit dazu. Sonst waren wir, wie gesagt, wir waren an unterschiedlichen Orten. Erstmal die Hauptstadt. Da wird auch einiges jetzt neu auch gebaut an großen Malls. Das größte Gebäude, was wir gesehen haben, ist eine Library, eine Staatsbibliothek, die jetzt gebaut wurde. Und zwar, welches Land investiert sehr, sehr große Summen in Mittelamerika und Südamerika?
Deutschland.
Nein.
Die USA.
Nein, USA nicht. Nein.
Russland.
Nein.
China.
Yes, China. China baut gerade eben in extremer Weise die Finanzen aus und hat da eine Staatsbibliothek hingebaut. Das ist krass, Flo, weil das ist moderner als das, was wir hier in Deutschland haben. Das siehst du in Deutschland nicht. Sowas wirst du nicht entdecken in Deutschland. Das gibt's hier nicht.
Aber es ist clever. Bildung.
Das
Bildung
ist so krass. Das ist wirklich krass, weil du hast halt so diese Gegensätze von diesen Häusern, die teilweise schon auch irgendwie so noch so ein paar Risse drin haben. Dann ist halt diese riesige Staatsbibliothek. Ich werde das in meinen Fotos dann reintun. Und da gehst du rein, das ist wie so eine Technologiewelt. Das ist krass, echt krass. Okay. Und dann wir sind so hochgefahren dann zum Rooftop. Mhm. Und da sind halt dann, die haben dann alle so voll viele so Zocker-Playstation-Store gehabt, PS5 mit sämtlichen Spielen. Du kommst da rein, das ist wie eine ganz andere Welt. Mhm. Und China baut letztendlich vier große Projekte dort und investiert sehr, sehr viel Geld. Und zieht mehr und mehr halt Handelsbeziehungen da rein und USA hat da weniger zu sagen mittlerweile. Also es ist sehr, sehr spannend, was da gerade eben auch passiert. Auch mit Arbeiter aus China, die, wir haben jetzt keine gesehen, aber angeblich sollen die da auch mehr und mehr hinkommen. Also es ist sehr spannend.
Aber warum, was hat El Salvador für
Ressourcen? Es geht um Bodenschätze, aber ich habe dazu noch eine Folge, Flo. Wir werden über das Thema Südamerika noch sprechen, Mittelamerika und auch über das Investment von China. Das wird spannend noch, aber da habe ich ein geopolitisches Buch im Laufe der Zeit noch gelesen, aber da kommen wir noch dazu. Genau, so weiter, genau, dann haben wir diese Stadt eben auch gesehen und war wirklich schön. Dann sind wir zum nächsten Ort gefahren und das war so eine kleine Holzhütte in einem Part, ich würde es als Dschungel bezeichnen.
So, und was in dieser Holzhütte im Dschungel passiert ist, erfährst du in der nächsten Folge in Teil 2 über El Salvador, der Sommerurlaub von Björn. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen und schau in den Sternenhimmel. Mach's gut, bis dann und ciao.